Also vor circa vier Wochen war die erste Veranstaltung zu dem Thema Irakkrieg. Und da habe ich mich bemüht, mehr die Zwecke der Amerikaner, ihrer Widersacher in Europa, das windschiefe Ringen, das die untereinander veranstalten in der UNO, die Drohung mit dem Veto, die Drohung der Amerikaner, wenn die UNO ihnen nicht recht gibt, es einfach ohne UNO zu machen. Da habe ich mich bemüht, so etwas wie die imperialistische Lage zu erläutern. Die Zwecke und die Verlogenheit des Streits, der da unter denen abgezogen wird. Da hatten wir am Rande und eigentlich nach dem Vortrag so eine Debatte mit, was soll man tun? Muss man nicht für den Frieden eintreten? Ist Demonstrieren nicht wenigstens ein erster Schritt oder irgendwas Nützliches? Da sind wir zu gewissen Ergebnissen gekommen, ist mal wurscht. Ich habe mir jetzt vorgenommen, den heutigen Termin ausschließlich diesen Teil des Gesamtthemas zu widmen, nämlich den Kritiken am Krieg, wie sie kursieren, also den Kritiken am Kriegsplan am amerikanischen, wie sie kursieren, den Argumenten, unter denen die großen Demonstrationen weltweit ablaufen. Und es sind ja wirklich sehr, sehr viele Menschen, die da unterwegs sind. Ich will ein bisschen aufzeigen, wie unzureichend es ist, anlässlich eines drohenden Krieges nach Frieden zu rufen. Wie viel Vertrauensseligkeit in die Politik, wie viel Akzeptieren der Außenpolitik als einer normalen Geschichte drinsteckt, wenn man anlässlich von Krieg an die Alternative Frieden denkt. Es geht folgendermaßen los. Die ersten Parolen, die ich quasi durchnehmen will. Ja. Ich nehme jetzt der Reihe nach immer neue Parolen oder Zitate aus Flugblättern der Friedensdemonstrationen und ihrer Aufrufe durch. Das erste Zitat, das ich da mal aufgreifen will, ist: Krieg bedeutet immer das Scheitern der Politik. Nein zum Krieg, ja zum Frieden. Ich will, das habe ich das letzte Mal auch schon gemacht, einen Punkt des Verständnisses äußern. Am Einstieg. Ja, wenn Leute anlässlich dessen, dass Krieg vorbereitet wird und so angesagt wie dieser Krieg war schon lang keiner mehr, so Monate, fast Jahre lang vorher, wir machen den und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Wenn Leute angesichts dessen nach Frieden rufen, dann erschrecken sie. Und dieses Erschrecken, da will ich nichts dran kritisieren, dann erschrecken sie über die Gewalttätigkeit, zu der Regierungen, die sie entweder gleich für ihre halten, nehmen wir amerikanische Demonstranten oder englische, oder für Regierungen halten, die zumindest im Prinzip zum Lager der guten Regierungen gehören, die sie verstehen, wo auch so ähnlich regiert wird wie bei uns. Da erschrecken Leute darüber, dass das massenhafte Töten, und es steht jetzt an, dass das massenhafte Töten Teil des Geschäfts sein soll, welches Regierungen halt ausführen und auszuführen haben. Da erschrecken welche über die Barbarei, die zu dieser Gesellschaft, zu dieser modernen Gesellschaft offenbar dazugehört. Dann ist aber schon Schluss mit dem Verständnis. Denn allein das Erschrecken verrät was. Wer in dem Sinn über den Krieg, über die manifeste Gewalttätigkeit politischen Regierens nach außen in diesem Fall, erschrickt, der verrät erstmal, dass er den Gewaltcharakter seiner Gesellschaft bisher nicht bemerkt hat. Der lässt deutlich werden, dass er das seinem Staat, seiner Regierung oder dem amerikanischen Verbündeten eigentlich so nicht zugetraut hätte. Gut, muss ja kein Fehler sein. Dann hätte man allen Grund, der Frage nachzugehen, ja, warum gehört denn das zum Amt des amerikanischen Präsidenten? Warum tut er das denn? Wo ist der Grund? Wer an der Stelle, wo der Übergang zum Krieg ansteht, dazu aufruft, man solle doch bei den gewohnten Praktiken des Friedens bleiben, der verweigert genau den Übergang, der eben in der Ursachenforschung liegen würde. Warum gehört das dazu? Warum machen die das? Was spielt das für eine Rolle in unserer Gesellschaft? Wer in dem Moment zum Frieden aufruft, der ist nicht bloß erschrocken, sondern der hält das Gefühl des Missverhältnisses, das passt doch nicht zu dem, wie ich unseren Laden kenne. Das hält er als Urteil über die Verhältnisse fest. Jetzt wird er ja gerade darauf hingewiesen, dass er sich da offenbar getäuscht hat mit seiner guten Meinung. Wer nach Frieden ruft, sagt, er will bei den Praktiken des normalen außenpolitischen Alltags bleiben und den Übergang zu der blutigen Gewalttätigkeit nicht vorgenommen sehen. Also gerade wo eine Gelegenheit wäre, sagen wir den Irrtum, der im Erschrecken steckt, oder das noch nicht wissen, das in dem Erschrecken steckt, wo eine Gelegenheit wäre, den Irrtum zu korrigieren, ist der Ruf nach Frieden das Festhalten. Es ist das Trennen, das absichtliche, bewusste Trennen zwischen Krieg und dem Geschäft, das man in dem Land als Politik kennt und billigt. Wie wäre es denn mit der anderen Frage? Wenn man über den Übergang zum Krieg erschrickt und sagt, das ist ja furchtbar, dass es jetzt wieder ans große Morden geht, dann hätte doch allen Grund, sich mal rückwärts zu fragen, was war denn das für ein Frieden, in dem offenbar die Gründe für den Krieg entstanden sind. Denn wo kommen sie denn her, wo akkumulieren sie sich denn die Gründe für den Krieg, wenn nicht in den Phasen, in denen gerade kein Krieg ist? Im Frieden finden all die Interessensgegensätze, all die Absichten, sich andere gefügig zu machen, im Krieg finden die alle als Diplomatie, als ökonomische Erpressung, im Frieden finden all die Praktiken statt, die dann irgendwann in den offenen Austausch von Gewalttätigkeiten eklatieren. Und es ist ja nicht nur so, dass das dann immer wieder passiert, so nach dem Muster wie ein Naturereignis, sondern wann setzen sich eigentlich die Staaten in Stand, den Krieg zu führen, den sie irgendwann dann mal führen? Na, mitten im Frieden natürlich. Rüstungspolitik ist ein normaler Bestandteil der Politik. Die Vorbereitung des Krieges ist die dauernde Normalität im Frieden. Damit man dann, wenn es drauf ankommt, besser schießen kann als die Gegenseite. Der ganze Gedanke, Nein zum Krieg, Ja zum Frieden, der den Ton so groß drauf legt, Krieg und Frieden, das sind Riesengegensätze. Das sind Welten, das eine verträgt sich nicht mit dem anderen. Ein genauerer Blick führt doch dazu, dass im Frieden der Krieg vorbereitet wird, im Frieden die Kriegsgründe heranreifen. Und nicht nur so rum gibt es einen echten und engen Zusammenhang zwischen Krieg und Frieden, auch andersrum gibt es ihn. Jeder Krieg wird geführt, um einen vorteilhaften, nützlichen, besseren Frieden herzustellen, als der alte gewesen war. Natürlich, für den, der ihn gewinnt. Aber jeder Krieg wird um des Friedens willen geführt. Wenn man die Politiker da hört, die reden ja auch alle so. Bush redet heute total so, ja. Er führt Krieg, damit endlich Frieden herrscht. Im Nahen Osten und auf der ganzen Welt. Dann ist es besser, man nimmt es nicht nach der Seite der quasi zynischen Wortverdrehung, sondern auf dem Muster, der sagt einfach das Gegenteil, wie bei Orwell. Ja, Krieg gleich Frieden. Wir machen Neusprech und gewöhnen uns an einer Sprache, die alles umwertet. Es ist besser, man hält sich nicht an die Seite der zynischen Wortverdrehung, sondern man hält sich an die Seite, naja, das stimmt doch auch. Natürlich führen die einen Krieg, damit hinterher der Frieden herrscht, den sie wollen. Und ist es nicht die Wahrheit, dass jeder Friede Resultat des letzten Kriegs ist? Ist nicht der Frieden überhaupt nichts anders als das Kräfteverhältnis, das der letzte Krieg herbeigeführt hat? Und er hält so lang, wie Sieger und Besiegte bereit sind, das im letzten Krieg ermittelte Kräfteverhältnis untereinander gelten zu lassen. Also nicht nur Krieg führt zum Frieden, Frieden führt zum Krieg, auch Krieg führt zum Frieden. Und Frieden ist nichts anderes als ein Kriegsergebnis. Also alles das wäre ein wunderbarer Einstieg, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie hängt denn Krieg und Frieden zusammen? Oder was ist denn das für ein Frieden, an den wir uns gewöhnt haben, wenn er nichts anderes ist als ein Kriegsergebnis, wenn er auf Gewalt beruht und bloß so lange gilt, wie die Gewalt von ihren Widersachern in anderen Staaten anerkannt wird, gelten gelassen, respektiert wird. Wenn jemand aber dagegen den Satz sagt, Krieg darf kein Mittel der Politik sein, oder sagen wir den Satz als Aussagesatz erstmal im Indikativ, Krieg ist kein Mittel der Politik, da muss man sagen, das ist einfach ein falscher Satz. Krieg ist Mittel der Politik und nicht nur irgendeins. Krieg ist das letzte, das ultimative, das entscheidende Mittel der Politik. Und gerade jetzt, wo die amerikanische Regierung der ganzen Welt vorführt, dass Krieg Mittel der Politik ist und zwar, und nicht nur dann, wenn man angegriffen wird und der Feind die Grenzen überschreitet. Sondern immer dann, wenn man meint, man hat die Macht, eine andere Macht, die einen stört, zur Unterordnung zu zwingen. Wenn die amerikanische Regierung gerade vorführt, wie sehr Krieg Mittel der Politik ist, da hat sich dem theoretisch nachgegangen und gesagt, warum, was sagt mir das über Politik? Wenn Krieg Mittel der Politik ist. Das könnt ihr doch auch mal abfärben auf die gute Sache Politik, wenn die gute Sache das schlechte Mittel braucht. Nein, dann kommen Leute und sagen, Krieg ist kein Mittel der Politik. Und manche sagen es gleich noch in der Form eines Sollensatzes, Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Da merkt man was. An der Stelle ist man nicht mehr dabei, dass jemand sich einfach täuscht im Sinn von, da hat er immer gedacht, die Welt ist friedlich und jetzt erlebt das anders. Das ist nicht mehr einfache Täuschung. Jetzt ist die Täuschung Programm. Obwohl man gemerkt hat, dass Krieg Mittel der Politik ist, vertritt man den Standpunkt, das dürfte nicht sein. Das ist wichtig, was ich heute auch ein wenig erläutern will, ist, eine Logik des Idealismus, eine Logik des idealistischen Urteilens. Und Idealismus, das hat immer zwei Töne. Der eine Ton ist, das sind hohe Ideale. Und das andere ist, so ist die Welt aber nicht. Jetzt sagen Leute, die sagen, Krieg soll kein Mittel, darf kein Mittel der Politik sein. Sie wissen auch, dass Krieg Mittel der Politik ist. Sie sagen ja, es sollte nicht sein. An der Stelle, so nach dem Muster, naja, das ist Kritik. Sie wollen halt was anderes, als was jetzt gilt. An der Stelle muss ich sagen, Kritik verlangt, dass man die Sache kennt und ihre Notwendigkeiten und was bei ihr dazugehört. Und dass man ihr dann, wenn man sie kennt und missbilligt, eine Absage erteilt. Kritik ist aber was anderes als Wunschdenken. Wenn es nun mal so ist, dass Krieg zur Politik dazugehört, dann zu vertreten, ich vertrete, Krieg gehört nicht zur Politik. Das fällt unter die Rubrik Wunschdenken. Das gibt's viel. Leute wünschen sich einfach das Schlechte weg, nur wollen sie bloß das Gute behalten. Witterung wollen sie alle, aber regnen soll's nicht. Dass zum Leben der Tod gehört, das wollen sie. Nein, dass zum Leben der Tod gehört, das wissen sie, aber den wollen sie nicht. Sagen sie, Leben ohne Tod. Ja, das ist Wunschdenken. Das hat nichts mit Kritik zu tun. Das ist kindisch. Und kindisch ist es, der Politik, die nichts anderes ist als Gewalt, den Maßstab vorzuhalten, sie solle gewaltlos sein. Wenn man dann rauskriegt, wofür es die Gewalt braucht und ihr eine Absage erteilt, das ist dann schon praktische Kritik. Aber dann heißt es nicht, ich will gern Staaten und ich will gern Politik und ich will sogar Außenpolitik, aber ohne Krieg. Sondern das heißt dann, ja, wenn ich das nicht will, dann muss ich schon all dem, was dazu gehört, auch eine Absage erteilen und mir erstmal klar werden, gegen wie viel mein frommer Wunsch steht. Dass die Sache nicht so einfach zu haben ist, wie ich sage, Krieg sollte nicht sein und Politik müsste doch ohne Krieg auskommen können. Also, was ich hier festhalten wollte, ist, wenn jemand heute sagt, Krieg darf kein Mittel der Politik sein, und das kommt ja vor in der Form, dass es deutsche Politiker sagen, und es kommt vor, dass es friedensbewegte Menschen sagen. Wenn der Satz kommt, dann ist er ein Dementi von einem gewussten Zusammenhang. Alle wissen, dass jetzt gerade Krieg als Mittel der Politik ins Auge gefasst wird. Und als theoretischer Satz ist er unsinnig. Weil Krieg ist ja Mittel der Politik, das erleben Sie ja gerade. Und als Sollensatz ist er ein frommes Wünschen. Denn Politik ohne Krieg haben zu wollen, das geht wirklich nicht. Und jetzt will ich weitermachen und in den Lernprozess einsteigen, den sich selber friedensbewegte Menschen eröffnen. Den verkehrten Lernprozess nämlich. Sie bewegen sich mit ihrer Kritik, ob sie es wissen oder nicht, auf der Ebene der Außenpolitik und ihren Alternativen. Wer für Frieden gegen Krieg optiert, optiert innerhalb der Alternativen der Außenpolitik. Ja, das ist wie ein Beitrag zu der Frage, wie soll man die nationalen Interessen, wie soll man die Interessen des Gemeinwesens nach außen verfolgen, kriegerisch oder friedlich? Und dann ist es eine Option. Ich mag die eine Methode lieber als die andere. Umgekehrt, ich verurteile Krieg als eine schlechte, unnötige Methode der Außenpolitik. Wer sich so auf eine Methodenkritik wirft, der Weg ist verkehrt. Die Weise, wie die außenpolitischen Interessen erreicht und verfolgt und erreicht werden, ist verkehrt, weil unnötig gewalttätig, weil unnötig blutig mit so vielen Opfern. Wer sich auf die Seite wirft, der akzeptiert in der Unterstellung die außenpolitischen Zwecke. Wer eine Methodenkritik macht, lässt die Zwecke stehen. Das ist richtig laut, Frank. Ist das klar? Wenn einer sagt, du betreibst das Lernen der englischen Sprache auf eine falsche Weise, du gehst falsch vor, dann ist unterstellt, dass das Englische gelernt werden soll, vom einen wie vom anderen. Wenn ich sage, Bush betreibt kriegerische, unnötigerweise eine kriegerische Außenpolitik, er hat eine üble Methode der Außenpolitik gewählt, dann lasse ich in der Unterstellung stehen, dass die Ziele der Außenpolitik natürlich erreicht werden sollen. Da muss ich mich gar nicht ausdrücklich dazu bekennen. Aber wichtig, es bleibt ja auch nicht aus. Nehmen wir mal ein Zitat. Und fragen uns, was ist alles in der Unterstellung akzeptiert? Was ist alles schon gebilligt? Wenn man den Amerikanern mit folgendem Argument das Recht auf ihren Krieg streitig machen will. Wenn man also sagen will, die dürfen das nicht, was sie tun, das will man ja schon sagen, gar kein Zweifel. Aber mit folgendem Argument, das ist jetzt aus der Resist-Kampagne, Bundesausschuss Friedensratschlag. Da gibt es in einem Aufruf für eine Demo folgendes Argument. Die Notwendigkeit eines Präventivkriegs begründet die US-Regierung damit, dass der Irak immer noch oder wieder Massenvernichtungswaffen besitze und in engem Kontakt mit Terrororganisationen stünde. Dafür gibt es derzeit aber keine Beweise. Weder sind Kapazitäten für die Herstellung von Massenvernichtungswaffen wahrscheinlich, noch eine Kooperation mit islamischen Terroristen, zu denen das Baath-Regime Saddam Husseins immer eine große Distanz gewahrt hat. Nochmal, man bezieht sich auf die Begründung, die die Amerikaner geben. Massenvernichtungswaffen, Terrorkontakte. Entnimmt diesen Begründungen überhaupt nicht die amerikanischen Zwecke? Da wird ja nicht viel verheimlicht, wenn einer so redet. Sondern kritisiert diese Begründung mit dem Argument, dafür gibt es keine Beweise. Wer sagt, dafür gibt es keine Beweise, der lässt in der Unterstellung stehen. Und wenn sie es gäbe, was wären dann? Der lässt gelten, Massenvernichtungswaffen in der Hand Saddam Husseins, Kontakte zu Bin Laden, könnten schon irgendwie so ein Grund gegen den was zu unternehmen sein. Aber es liegen ja keine Beweise vor. Also da ist sozusagen die Kriegsbegründung, mit der Amerika sagt, der muss weg. Die Kriegsbegründung ist voll mitgemacht. Außer, dass sie sagen, der Fall liegt im Moment gar nicht vor. Könnten wir es nicht nach der anderen Seite mal lesen? Wenn Amerika sagt, der Irak hat Waffenvernichtungswaffen, deswegen müssen wir ihn mit einem Krieg überfallen und ihm alles wegnehmen und einen Regimewechsel herbeiführen. Kann man dann nicht mal sagen, da höre ich raus, was Amerika will? Immerhin, das Argument, das habe ich vor 4 Wochen auch schon mal gesagt, immerhin, das Land mit den allermeisten Massenvernichtungswaffen sagt, Massenvernichtungswaffen in anderen Händen ist sie nicht auszuhalten. Wenn jemand sowas sagt, ja, sagt er eigentlich was anderes als, ich bin so mächtig, ich habe das Recht, dass mir gegenüber alle anderen Staaten wehrlos sein müssen. Sie dürfen zum Widerstand nicht fähig sein. Jedenfalls solche, die ich, Amerika, für störend, feindlich, mir unangenehm empfinde. Das Wort Massenvernichtungswaffen selber ist nichts anderes als ein ganz brutaler Ausdruck für die streben Weltherrschaft an. Die Amerikaner streben an, sie kontrollieren den Gewalthaushalt des ganzen Globus. Alle anderen Staaten sind doch auch Gewalt, wie die Amis Gewalt sind, aber halt kleinere. Und jetzt kommen die Amerikaner und sagen, alle fremde Gewalt steht unter meiner Kontrolle. Und wenn ein Staat mir nicht recht ist, darf er keine Waffen haben. Ja, die andere Hälfte ist doch Amerika, Freunde werden ja mit Massenvernichtungswaffen ausgestattet von Amerika. Das ist ja nicht die Frage. Allein der Vorwurf, der Irak hat Massenvernichtungswaffen, der Vorwurf beinhaltet die ganze beanspruchte Oberhoheit Amerikas über die restliche Staatenwelt. Das könnte man doch dem Satz entnehmen, da könnte man doch sagen, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Da könnte man doch sagen, jetzt weiß ich, was Amerika will. Und dann bin ich da dagegen. Nein, da hört man den Satz und unterschreibt alles und sagt, aber der hat doch gar keine. Der Saddam, der hat ja gar keine Massenvernichtungswaffen. Wer so redet, lässt eben die ganzen Beschuldigungen, auch die ganzen Rechtsansprüche der Amerikaner stehen und bestreitet das Recht auf Krieg an der Stelle mit dem Argument, der Fall, den ihr sagt, der liegt hier gar nicht vor. Und dann weiß man auch, wie die weitere fruchtbare Debatte geht. Wer so redet, der ist natürlich schnell reingezogen in die Debatte. Und was ist mit den Samu-2-Raketen, die 30 Kilometer weiter fliegen als ausgemacht? Und vielleicht gibt es doch noch irgendwo irgendwelche Reste von Giftgas. Wichtig, alle anderen Staaten in der Region haben Giftgas. Aber Amerika hat sich den Staat Saddam Husseins rausgesucht. Der stört jetzt. Jetzt machen sogar Friedensbewegte mit, der darf keine Giftgranaten haben. Ja, wieso eigentlich der nicht? Die Saudis haben sie, die Syrer haben sie, die Israelis haben sie schon gleich. Da lässt man sich einfach auf den Feind lenken. Bloß weil Amerika beschließt, der wird mit Krieg überzogen. Und sagt selber, ja, wenn der solche Waffen hätte, dann wäre er wirklich eine Gefahr für die Menschheit und da müsste was geschehen. Und die Debatte geht dann weiter, natürlich ist ja auch klar. Wenn es erstmal so weit ist, wenn das akzeptiert ist, dann ist das Gegenargument, ja, und wenn was gefunden wird, dann ist der Kriegsgrund doch fertig. Und als drittes Argument kommt dann ganz schnell, ja, und dass die Inspektoren jetzt dort sind und einiges zerstören, wem ist denn das zu verdanken? Nur der Drohkulisse der Amerikaner. Und wenn man erstmal mitgemacht hat, der darf keine Massenvernichtungswaffen haben, ja, das stimmt. Eigentlich muss man ehrlich sein und zugeben, ja, das, was jetzt zerstört wird, wird nur zerstört, weil der Truppenaufmarsch passiert ist. Dann muss der größte Pazifist, wenn er so argumentiert, am Schluss dem Militär danken und sagen, ja, das Militär hat die Kriegsdrohung hat einen guten Dienst erbracht.